RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg können erst morgen früh beginnen. Ursprünglich war dies bereits für heute Mittag geplant gewesen. Der Rückbau soll in der Rekordzeit von 6 Wochen erfolgen, sagte der Sprecher der Autobahn GmbH Lippold der RBB 24 Abendschau.
Das ist natürlich schon eine besondere Situation, weil ja die verkehrlichen Auswirkungen für die Stadt Berlin extrem schlecht sind. Und das bedeutet, es ist höchste Eile geboten, um wieder in irgendeiner Form vernünftige Verkehrsverhältnisse herzustellen. Und dadurch haben wir besondere Kapazitäten draufgelegt, insbesondere auch was Genehmigungen, Bauerlaubnisse, Ausschreibungen, Vergaben betrifft. Dafür gibt es feste Regularien, die auch ihre Zeit brauchen. Und wir haben mal an der einen oder anderen Stelle etwas liegen lassen.
Christian Lippold, der Sprecher der Autobahn GmbH. Die Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll ebenfalls ab morgen abgerissen werden. CDU-Chef Merz soll voraussichtlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Die Vorbereitungen dafür seien in vollem Gange, berichten mehrere Medien. Dorothea Echte.
Einen Tag vor Merz-Wahl sind Sitzungen der Bundestagsfraktionen geplant, berichtet der Tagesspiegel. Und Voraussetzung für die Kür zum Kanzler ist, dass die SPD-Mitglieder in einer Online-Befragung dem Koalitionsvertrag auch zustimmen. Bei der CDU soll ein kleiner Parteitag Ende April den Vertrag durchwinken. Die CSU-Gremien haben schon zugestimmt. Nach der Kanzlerwahl dürfte Bundespräsident Steinmeier zeitnah die neuen Regierungsmitglieder ernennen. Danach wird das Kabinett im Bundestag vereidigt.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas sieht die Ukraine noch weit entfernt von einem Frieden. Kallas sagte in einem Interview mit dem ARD-Studio Brüssel, dass es erst Frieden geben müsse, bevor auch Schutztruppen in das Land entsandt werden könnten. Aus Brüssel Laura Pickert.
Kallas weist darauf hin, dass es Klarheit braucht, was für einen Einsatz die Europäer wollen. Reine Überwachungs- oder friedenserhaltende Missionen hätten in der Vergangenheit nur selten funktioniert. Sie plädiert deshalb für eine klare Abschreckung Richtung Moskau. Allerdings, so die EU-Außenbeauftragte, sollten die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden, zu welchen Schritten sie militärisch bereit sind.
RB Leipzig steht zumindest für eine Nacht auf dem 4. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Die Leipziger gewannen beim VfL Wolfsburg mit 3:2. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr 3. Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sich die Berlinerinnen in Saarlouis mit 52:66 geschlagen geben. In der Best-of-5-Serie liegen Albas Frauen damit mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus der Region finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht ist es wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken bei 10 bis 7 Grad. Morgen freundlicher mit viel Sonne bei Temperaturen zwischen 17 und maximal 20 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir zunächst eine Gefahreninformation für Radebeul wegen eines Brandes einer Lagerhalle in Coswig. Am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohnerinnen und Anwohner dort wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schauen wir auf die Straßen. Die A1 Hamburg Richtung Osnabrück. Zwischen Bremerkreuz und Asten 7 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford-Ost 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Marktheidenfeld und Helmstadt 6 Kilometer Stau wegen Reinigungsarbeiten. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Neuhausen und Wendlingen 2 Kilometer Stau. Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Bremerhaven, Geestemünde und Wulsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U20. Und noch die A831 A81 Stuttgart Richtung Kreuz Stuttgart zwischen Stuttgart-Vaihingen und Kreuz Stuttgart 3 Kilometer Stau. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und im NDR-Infostudio in Hamburg für Sie heute Abend Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Und jetzt zu einem Tier, das sich mittlerweile bei uns in Deutschland wieder sehr wohl fühlt. Der Wolf. Einst ausgestorben, lebt er heute hierzulande wieder in vielen Rudeln, als Paar oder einzeln. Die meisten davon in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. Und im vergangenen Jahr wurde laut dem Bundesamt für Naturschutz auch zum ersten Mal Rudelbildung in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein bestätigt. Was Tierschützer freut, macht Tier Tierhaltern allerdings schon lange Sorgen. Und aus den Bundesländern kommt die Forderung, Wölfe leichter abschießen zu dürfen. Und das war heute Thema im Bundesrat, der die Bundesregierung jetzt auffordert, schnell für die Lockerung beim Schutz der Tiere zu sorgen. Wie das von Tierschützern bewertet wird, das hören wir gleich. Davor erklärt Klaus Schäffer, wie in Nordrhein-Westfalen mit dem Wolf umgegangen wird.
Wölfe richten erhebliche Schäden unter Nutztieren an. Immer wieder überwinden sie Schutzzäune und reißen Schafe, manchmal auch Rinder oder sogar Pferde. Und das auch in Nordrhein-Westfalen. Traurige Berühmtheit hat hier die Wölfin Gloria erzielt. Sie und ihre Nachkommen werden für zahlreiche Viehrisse verantwortlich gemacht. Und deshalb gibt es auch im Landtag Überlegungen, den Schutz der Viehhalter zu verbessern. Umweltminister Krischer möchte den Herdenschutz neu aufstellen. Bisher erstattet das Land die Anschaffungskosten, etwa für höhere Schutzzäune, nur in dezidiert ausgewiesenen Regionen, wo Wölfe auch angetroffen werden. Künftig soll das auf ganz Nordrhein-Westfalen ausgeweitet werden. Im benachbarten Rheinland-Pfalz gibt es schon entsprechende Regelungen. Ein Reizthema ist aber vor allem die sogenannte Entnahme, also das Töten von Wölfen. Da der Wolf lange als gefährdet galt, war es grundsätzlich verboten, ihn zu schießen. Nachdem aber auch europaweit die Regeln gelockert wurden, muss das jetzt in Bundes- und Landesrecht umgesetzt werden. Die FDP ist schon lange dafür, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Auch die AfD will den Abschuss erleichtern. Tierschützer sehen das aber nach wie vor anders. Erst vor einigen Wochen sprach sich die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe in einer Anhörung im Landtag dezidiert dagegen aus, die Tiere zu bejagen. In Frankreich werde das gemacht. Trotzdem steige dort die Zahl der Angriffe auf Herdentiere. Der Landesjagdverband NRW sieht das anders. Pro Rudel 1 bis 2 Jungtiere zu schießen, würde den Bestand der Wölfe nicht gefährden, Weidetiere aber gut schützen.
Ja, mit der steigenden Zahl der Rudel auch hier in Deutschland ist dann nach der Freude über die Rückkehr des Wolfes auch das Stirnrunzeln gekommen und nach immer mehr mutmaßlichen oder auch nachgewiesenen Wolfsrissen unter Schafen, Ziegen, selbst Rindern oder auch Pferden, da fokussierte sich die Sympathie neu vom Wildtier dann auf seine Opfer. Und darauf hat etwa in Mecklenburg-Vorpommern auch die Politik reagiert. Der Bundesrat hat nun heute also eine Entschließung gefasst. Es bestehe dringender zusätzlicher Handlungsbedarf, um das Management lokaler Wolfsbestände künftig, Zitat, flexibler zu gestalten, soll heißen, häufiger und schneller also zur Flinte greifen zu können. Der Wolf soll ins Jagdrecht. Und darüber hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit Sibylle Klenzendorf gesprochen. Sie ist Programmleiterin für Wildtiere beim Worldwide Fund for Nature WWF Deutschland. Und er hat sie gefragt, ob das eine Zeitenwende im Umgang mit dem Wolf ist und ob er jetzt vom geschützten Tier zum gehetzten Tier wird.
Der Wolf ist immer noch eine gefährdete Art und dieser Antrag ist eigentlich ein Zeitgeist des Populismus. Es ist nämlich immer noch eine geschützte Art, die in einem günstigen Erhaltungszustand sein muss und das heißt, dass man nicht so einfach drauf losschießen kann.
Aber dass der Schutzstatus in der Berner Konvention des Europarates abgesenkt wurde, eine Stufe, ist ja nicht per se ein Einknicken vor einer Anti-Wolf-Lobby gewesen, sondern wohl Ergebnis der Tatsache, dass eben sein Vorkommen von Jahr zu Jahr in Deutschland wächst und dass es inzwischen mehr als 200 Rudel in Deutschland gibt, zeigt ja, dass die Schutzbedürftigkeit vielleicht nicht mehr so groß ist wie am Anfang der neuen Ausbreitung.
Ja, das ist richtig, dass die Wolfspopulation ansteigt, aber es gibt ja Kriterien unter dieser EU-Gesetz-FFH-Richtlinie und auch für die Berechnung des Schutzstatuses. Und unter diesen Kriterien hat eben der Wolf noch nicht den günstigen Erhaltungszustand in Deutschland erreicht. Es gibt jetzt im Juli einen Bericht, der an die EU geliefert werden wird und den hätte man eigentlich abwarten müssen. Und der, soweit wir das von der Umweltministerkonferenz letztes Jahr gehört haben, wird eben nicht besagen, dass der Wolf in Deutschland einen günstigen Erhaltungszustand hat. Und diesen Bericht hätte man sowieso erst abwarten müssen, bevor man diese Entscheidungen angeht. Aber das ist leider nicht der Fall gewesen.
Nun gab es, wenden wir mal den Blick auf die Opfer des Wolfes in Mecklenburg-Vorpommern allein, im ersten Halbjahr 2024 42 Rissvorfälle, bei denen 159 Tiere getötet wurden. Spüren die Wolfsmanager vor Ort, spüren Sie als Programmleiterin beim WWF nicht die wachsende Sorge um Weidetiere und das bei mehr Rissen, durch mehr Wölfe eben Zäune oft keinen ausreichenden Schutz mehr bieten?
Doch, natürlich sind wir da besorgt. Aber es hat sich auch gezeigt, dass wenn Wolfsschutz, also durch Zäune oder Herdenschutzhunde betrieben wird und wenn es richtig nach den Standards betrieben wird, die Risse um fast 90% zurückgehen. Und wenn es wirklich Tiere gibt, die dann gelernt haben, den Herdenschutz zu überwinden, gibt es auch jetzt schon rechtskonforme Maßnahmen, um den Wolf entnehmen zu können. Dieses Tier, das der Problemwolf ist. Aber was jetzt angestrebt wird, eine Jagd flächendeckend oder ungezielt und nicht nur auf Problemwölfe abgezielt, hat man auch in anderen Ländern gesehen, dass es das Problem sogar verschärfen kann. Wenn man einen Rudel hat und zum Beispiel das Leittier rausschießt, dann ist das Rudel ungeführt und kann noch mehr Risse anrichten oder auch zum Beispiel sich noch mehr vermehren. Weil wenn zum Beispiel die Alpha-Weibchen rausgeschossen, dann werden alle anderen Weibchen in diesem Rudel auch schwanger. Also dieses ungezielte Management oder die ungezielte Jagd wird den Herdenschutz oder die Risse nicht verringern, gerade im Gegenteil.
Aber besteht nicht auch die Gefahr, dafür gibt es ja auch Anzeichen, dass wenn der Staat nicht rechtlich reagiert, Problemwölfe schneller entnimmt, es einen Trend zur Wilderei geben wird und dann natürlich gar kein Wolfsmanagement mehr möglich ist. Man hat in Mecklenburg-Vorpommern zwei Rudel gewissermaßen vom Radar verschwinden sehen und das deutet ja auf Wilderei hin.
Auf jeden Fall. Und wir sagen ja auch, dass diese Schnellabschussrichtlinie, die ja letztes Jahr schon länger eingeführt wurde, die hätte mit einer konkreten Ausarbeitung und Handweisung besser umgesetzt werden müssen. Die ist auf jeden Fall unvorbereitet eingeführt worden, aber diese eigentliche Richtlinie war richtig. Und wenn man sie gut umgesetzt hätte zu den Standards, wie sie eigentlich hätte umgesetzt werden sollen, wäre das richtige Werkzeug gewesen. Aber jetzt zu sagen, das hat nicht funktioniert, ist eigentlich auch nicht korrekt, weil man es gar nicht korrekt bis jetzt umgesetzt hat oder auch dann korrigiert, was hätte verbessert werden müssen. Und jetzt generell dann zu sagen, wir schießen einfach querbeet, das wird das Problem nicht lösen.
Und das sagt Sibylle Klenzendorf, sie ist Programmleiterin für Wildtiere beim Worldwide Fund for Nature WWF Deutschland. Aber es soll einfacher werden, Wölfe zu töten. In Schweden gibt es schon länger die sogenannte Lizenzjagd. Und unsere Korrespondentin Sophie Donges war dort vor einiger Zeit dabei und hat einen Freizeitjäger begleitet.
Für den Freizeitjäger Jonas ist die Wolfsjagd eine Pflicht. Es gibt einfach zu viele, sagt er, und sie würden ordentlich Schaden anrichten. Wir haben einen Elchkalb entdeckt. Es war halbtot. Den Spuren zufolge wurde es von zwei Wölfen über 800 Meter gejagt. Auf den letzten Metern wurde es 10-mal zu Boden gerissen. Vor der Jagd bekommt der Schwede seine Position zugewiesen. Jonas trägt einen weißen Tarnanzug, damit er im schneebedeckten Wald nicht gleich auffällt. Jagdsaison auf die Wölfe ist in Schweden immer von Anfang Januar bis Mitte Februar. In den letzten Jahren sind immer zwischen 25 und 30 Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. Der Bestand liegt derzeit bei schätzungsweise 375 Tieren im ganzen Land. Ganz unumstritten ist die Wolfsjagd auch in Schweden nicht. Deshalb möchte Jonas nur mit seinem Vornamen genannt werden. Wir liegen weit über dem günstigen Bestand von 300 Tieren und da muss die Population so verwaltet werden, dass es für die Menschen in Schweden gut ist. Umweltschützer fordern alternative Maßnahmen, um Schafe oder andere Tiere zu schützen. Die lizenzierte Jagd begründet die zuständige Umweltbehörde so. Sie trage dazu bei, ein Gleichgewicht zwischen menschlichen Interessen und politisch festgelegten Zielen zum Schutz der großen Raubtiere herzustellen. So sieht es auch Jonas.
Jagd ist Jagd.
Es kann alles passieren. Es kann sehr ruhig sein und sehr leise sein. Und dann passiert es einfach. Binnen 10 Sekunden gibt es eine Chance zu schießen und dann ist die Jagd vorbei. Oft stehen sie tagelang im Wald bei ordentlich Minustemperaturen. Dieses Mal haben die Jäger am Ende Erfolg, so Jonas. Erst haben wir Schüsse gehört und dann durch das Walkie-Talkie erfahren, dass auf einen Wolf geschossen wurde. Die Hunde sind wieder an der Leine und der Wolf liegt erlegt am Boden. Die Jagd ist geglückt. Der zweite Wolf wird kurz danach erlegt. Traditionell werden die Tiere auf Tannenzweigen aufgebahrt. Ein Arzt untersucht sie. Der Schütze bekommt am Ende das Fell.
Unsere Korrespondentin Sophie Donges über die Wolfsjagd in Schweden und auch hier bei uns in Deutschland wird jetzt gefordert, den Schutzstatus des Wolfs zu lockern. Das war unser Schwerpunkt hier in der Infonacht. Es ist
RBB 24 Inforadio.
Hier ist RBB 24 Inforadio. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Danach werden die Personalentscheidungen getroffen.
Und das sagt Karin Prien, die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, zum Koalitionsvertrag aus Sicht der Union. Und jetzt zu einem monumentalen Schatz, der einige Meter unter der Stadt Zweibrücken liegt, der Himmelsbergstollen. Einzigartig von seiner Struktur und auch der Größe, sagen Experten des Denkmalschutzes. Vor mehreren hundert Jahren gebaut, über hunderte Jahre erweitert, im Zweiten Weltkrieg rettete er Leben. Die Stadt Zweibrücken will den Stollen jetzt wiederbeleben. Und unsere Reporterin Alexandra Dietz war bei einem Rundgang für die Medien dabei.
Eine lange Treppe führt durch ein enges Gewölbe bis zu 12 Meter unter die Erde in den Himmelsbergstollen. Eine riesige Kelleranlage mit überdimensional hohen Hallen, in der vor Jahrhunderten schon Sandstein abgebaut wurde. Bernhard Heck, Experte für Denkmalpflege aus Bayern, hat von der etwa 1,5 Fußballfelder großen unterirdischen Fläche ein vorläufiges Gutachten erstellt und hält das Bauwerk mitten in Zweibrücken für einzigartig.
In dieser Größenordnung, in dieser Einmaligkeit, was die Historie diese Anlage am Land über Jahrhunderte hinweg lauter verschiedene Bauphasen. Die Inschriften, die sich auf den Felsoberwänden zeigen, lassen uns die Einzelschicksale im Zweiten Weltkrieg rekonstruieren. Wenn wir diese mit den Lebensdaten, die im Archiv bekannt sind, vergleichen können, dann können wir sagen, welche Personen hier gelebt oder auch gearbeitet haben.
Heute ist das Bauwerk ein stiller Ort der Geschichte. Feuchtnass, es riecht modrig. Wasser tropft von den Decken und landet auf dem lehmigen und stellenweise sehr matschigen Boden. Für den Zweibrücker Oberbürgermeister Meister Marold Wosnitzer ist der Himmelsbergstollen aber ein monumentaler unterirdischer Schatz.
Wenn man denkt, dass diese Anlage gerade im Zweiten Weltkrieg ganz vielen Menschen das Leben gerettet hat, wie sie da zusammengerückt sind und zugehört haben, wie die Bomben gefallen sind. Das macht einem Gänsehaut, ja. Dieses Gefühl wird man hier unten auch nicht los. Neben der Bevölkerung war untergebracht das Krankenhaus, die Stadtverwaltung, alle zentralen Einrichtungen, die es überhaupt in der Stadt gab. Und von daher ist das eine ganz besondere Einrichtung, auch aus historischer Perspektive heraus für die ganze Stadt.
Ziel des Zweibrücker Oberbürgermeisters ist es, den Himmelsbergstollen mit all seinen Besonderheiten in etwa 5 Jahren auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ob als Ort für Weihnachtsmärkte, Veranstaltungen, Hochzeiten oder auch als Museum. Wegen der guten Akustik seien auch Konzerte denkbar. Kurzfristig könnte der Stollen aber auch der Forschung übergeben werden.
Sei das Bergbau, sei das Geschichte, sei das Geologie. Es gibt so viele interdisziplinäre Themen, die wir hier bedienen könnten. Und ich glaube, das kann für die Forschung extrem spannend sein.
Wie der Himmelsbergstollen in Zweibrücken wiederbelebt werden kann, hat sich Alexandra Dietz angeschaut.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. In der Fußball-Bundesliga ist RB Leipzig wieder auf Champions-League-Kurs. Die Leipziger gewannen am Abend beim VfL Wolfsburg mit 3:2 und springen damit vorerst auf Platz 4. Mehr von Michael Augustin.
RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder ein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga und zwar mit 3:2 beim VfL Wolfsburg. Die Leipziger lagen nach 2 Toren von Xavi Simons und einem Treffer von Luis Openda schon mit 3:0 in Führung. Da waren gerade mal 49 Minuten gespielt. Aber Wolfsburg kam nochmal gefährlich nah ran. Kilian Fischer mit dem 1:3 in der 58. Minute. Andreas Sko Olsen mit dem 2:3 eine Viertelstunde vor Schluss. Wolfsburg hatte die Möglichkeit durch Gerhard auszugleichen. Leipzig hatte die Möglichkeit durch Baumgartner alles klar zu machen. Es entwickelte sich eine bis zum Schluss spannende Partie, die Leipzig unterm Strich glücklich gewonnen hat.
Während die Leipziger Kurs auf die Königsklasse nehmen, muss Wolfsburg als 12. seine Europapokalträume wohl endgültig begraben. Eine dicke Überraschung gab es in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer, der Hamburger SV, hat zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 2:4 verloren. Die Braunschweiger holen damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und springen fürs Erste auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Beim HSV hingegen kommt die Sorge auf, dass man wie in den vergangenen Jahren auf den letzten Metern den Aufstieg in Liga 1 noch verspielen könnte. Doch Trainer Merlin Polzin will sich davon nicht kirre machen lassen.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach der Niederlage. Heute Abend ärgert es uns, heute Abend nervt es mich extrem, aber morgen geht's wieder weiter.
Die Hamburger bleiben trotz der Niederlage Tabellenführer, denn der Zweite, der erste FC Köln, kam bei Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus und verharrt damit einen Punkt hinter dem HSV. Wir schauen zum Eishockey. Dort stehen die Kölner Haie kurz vor dem Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Den ersten Matchball gegen Ingolstadt haben die Kölner am Abend allerdings vergeben. 0:3 stand es am Ende in Ingolstadt aus Kölner Sicht. Die Einzelheiten hat Michael Küster.
Die Führung nach einem schwachen ersten Drittel für die Oberbayern schmölz mit einem Abstauber. Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Dann waren die Panther im Spiel. Tolles zweites Drittel der Oberbayern, die durch Keating das zweite Tor nachlegen konnten. Und dann ein offener Schlagabtausch im letzten Spielabschnitt. Chancen hüben wie drüben. Beide Torhüter extrem stark, aber 2 Minuten vor Ende dieser Partie war Ingolstadts Bodie mit einem Schuss ins leere Tor. Die Kölner hatten den Keeper herausgenommen, hatten alles versucht. Am Ende ein 3:0. Für die Ingolstädter, die damit Spiel Nummer 6 am Montag in Köln erzwingen.
Für den Einzug ins Finale brauchen die Kölner noch einen Sieg, die Ingolstädter noch 2. Was schon feststeht, im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft warten die Eisbären aus Berlin. Und wir gehen nochmal zurück zum Fußball und blicken auf eine ganz große der deutschen Fußballhistorie, Doris Fitschen. Als Spielerin und in offizieller Funktion hat sie 4 Europameisterschaftstitel geholt, auch Olympiagold. Vor rund 4 Wochen kam dann aber die Schocknachricht. Im Alter von nur 56 Jahren ist Fitschen an Krebs verstorben. Bei ihrer Beerdigung hob ihre ehemalige Trainerin Monika Stab nun Fitschens herausragende Rolle hervor.
Ich habe sie immer mit Beckenbauer, den weiblichen Beckenbauer, beschrieben, also weil sie einfach so das Gefühl hatte, auf dem Platz zu schweben. Sie war einfach die Größe des deutschen Frauenfußballs, ja, auf dem Feld als auch danach. Also es ist einfach eine ganz große Persönlichkeit von uns gegangen, leider.
Zum Abschied von Doris Fitschen sind die Spitzen des Deutschen Fußballbundes, aber auch viele Weggefährtinnen in Frankfurt zusammengekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.
Und soweit der Sport mit Max Seib.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigung, Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs, Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur 1 Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
ARD Infonacht Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Deutschland und andere Länder haben der Ukraine weitere Militärhilfen zugesagt. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte beim Treffen der Rammstein-Gruppe in Brüssel an, Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T sowie Kampfpanzer, Artilleriesysteme und Aufklärungsdrohnen zu liefern. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Zudem wird seinen Angaben zufolge an mittel- und langfristigen Zusagen gearbeitet. Dabei geht es um mehr als 1100 Radarsysteme zur Bodenüberwachung. Der britische Verteidigungsminister Healey bestätigte, die Gruppe aus rund 50 Nationen habe sich auf weitere Hilfen im Wert von insgesamt 21 Milliarden Euro verständigt. Ob die Zusagen reichen werden, um der Ukraine eine effektive Fortsetzung des Kampfes gegen Russland zu ermöglichen, ist allerdings unklar. Grund ist der Kurs von US-Präsident Trump, der bislang keine neuen Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt hat und Kiew und Moskau stattdessen in Verhandlungen über einen Waffenstillstand bringen will.
Im Zollstreit mit den USA sieht der geschäftsführende Bundesfinanzminister Kukies gute Chancen für eine Verhandlungslösung. Am Rande von Beratungen der EU-Finanzminister in Warschau sprach Kukies von klaren Signalen, dass man in den Vereinigten Staaten die negative Reaktion der Märkte verstehe. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass Deutschland den Kurs der EU-Kommission unterstützt. Die Brüsseler Behörde hat Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump vorerst auf Eis gelegt und schickt Handelskommissar Šefčovič zu weiteren Verhandlungen nach Washington. Der Bundesrat hat sich heute mit der Frage befasst, ob der Einsatz von sogenannten K.O.-Tropfen in Zukunft härter bestraft werden sollte. Täter verabreichen ihren Opfern heimlich K.O.-Tropfen, um dann Sexual- oder Raubdelikte zu begehen. Aus der Nachrichtenredaktion Betül Sarekaya.
Der Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen sieht vor, die Mindeststrafe von 3 auf 5 Jahre hochzusetzen. Außerdem sollen K.O.-Tropfen mit Waffen, etwa einem Messer, gleichgestellt werden. Eine Entscheidung dazu gibt es heute aber noch nicht. Außerdem hat der Bundesrat heute dafür gestimmt, dass sich Deutschland auf EU-Ebene dafür einsetzen soll, den Schutzstatus von Wölfen herabzusetzen. Dann könnten sie leichter abgeschossen werden.
Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Zur Begründung hieß es aus dem Justizministerium in Kopenhagen, die Terrorbedrohung sei unverändert ernst. Sie gehe unter anderem von militanten Islamisten aus und sei eine Folge des Konflikts im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht meist trocken, in Niedersachsen und Ostwestfalen vermehrten Nebel 8 bis 1 Grad. Morgen im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne bei 12 bis 25 Grad. Am Sonntag von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und wir fangen an mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohnerinnen und Anwohner dort wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Und jetzt der Blick auf die Straßen A1 Hamburg Richtung Osnabrück. Zwischen Bremer Kreuz und Asten 7 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford-Ost 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Neuhausen und Sulzbach-Viadukt 3 Kilometer Stau. Die A27 Bremerhaven Richtung Bremen ist zwischen Bremerhaven-Geestemünde und Wohlsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U20. A831, A81 Stuttgart Richtung Kreuz Stuttgart, zwischen Stuttgart-Vaihingen und Kreuz Stuttgart 3 Kilometer Stau. Und noch die A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Würzburg-Kist und Würzburg-Randersacker 2 Kilometer Stau. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Mit Janine Albrecht, schönen guten Abend. Die Welt steht an der Schwelle eines Handelskrieges, ausgelöst durch US-Präsident Donald Trumps Zollankündigungen. Aber in der AfD, da gibt es ziemlich viele Äußerungen, die geradezu wohlwollend klingen. Trump ist ein Vorbild für die AfD. Und was sagen führende Politiker der Partei, die stets die Nähe Trumps gesucht haben? Und was bedeutet das auch für die Strategie der AfD? Dazu aus Berlin, Dagmar Pepping.
Alice Weidel ist stolz auf ihre wirtschaftliche Expertise.
Sie wissen, ich bin Ökonomin, ich liebe den freien Wettbewerb,
sagt die Vorsitzende der AfD, eine promovierte Volkswirtin. Stolz war Weidel bisher auch auf ihre Nähe zur Trump-Administration. Den US-Präsidenten hat sie als Vorbild für die AfD bezeichnet, weil der für die nationalen Interessen seines Landes kämpft. Trumps enger Berater Elon Musk hat im Bundestagswahlkampf für die AfD geworben. Beispielsweise per Videoschalte bei einer großen Veranstaltung mit Kanzlerkandidatin Weidel.
You gotta go all out to convince people to vote for AfD.
Yes. Yes. Thank you.
And you certainly have my full support. I think the Trump administration is also supportive.
Unterstützung durch Musk und die Trump-Regierung. Ein Treffen mit US-Vizepräsident J.D. Vance am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Mittlerweile ist Weidels Begeisterung für Donald Trump etwas abgekühlt. Der Grund, dessen Zollpolitik.
Meine Botschaft an Donald Trump ist, dass Zölle
grundsätzlich schlecht für den freien Handel sind. Sie schädigen uns gegenseitig, das merkt man auch, das sieht man überall.
In ihrer Kritik wird der bisherige Trump-Fan auch in der Öffentlichkeit ungewohnt deutlich.
Die Kommunikation und die mögliche Exekution der Zollpolitik empfinde ich als viel zu aggressiv.
Weidels Co-Parteichef Tino Chrupalla sieht die Zollankündigungen weniger kritisch. Trump wolle die anderen Wirtschaftsnationen zwingen zu verhandeln und seine Wirtschaft schützen. Ist das nicht verständlich, entgegnete Chrupalla auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Chrupalla war im Januar zur Amtseinführung des US-Präsidenten geflogen. Dort in Washington warnte Chrupalla, Trump vorschnell zu kritisieren.
Da sollte man erstmal abwarten, welche konkreten Zölle überhaupt gemeint sind, welche er einführen will. Insgesamt sieht man aber, dass er seine eigene Wirtschaft, seine eigene Industrie schützen will. Und das Gleiche müssen wir Deutschen, müssen die Europäer natürlich dann auch tun.
Zum weltweiten Chaos an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen sagt Chrupalla, die Börsen seien ohnehin überhitzt gewesen. Es handele sich um eine Kurskorrektur. Dass Tino Chrupalla und Alice Weidel, die gemeinsam an der Spitze von Partei und Fraktion stehen, unterschiedliche Positionen einnehmen, ist häufiger zu beobachten. Beide AfD-Chefs beäugen sich misstrauisch, aller zur Schau gestellten Harmonie zum Trotz. Die Frage, wie sich die AfD zu Trump und dessen Zoll-Hü-Hot-Politik verhalten soll, ist für die Partei strategisch knifflig. Deutschland ist als Exportnation auf Handel mit den USA angewiesen. Vor allem die branchenspezifischen Zölle auf Autos, die trotz des jüngsten Zollrückziehers Trumps bestehen bleiben, treffen die Wirtschaft. Ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und Europa hätte drastische Folgen für beide Seiten. Darüber hinaus ist der US-Präsident in der deutschen Bevölkerung unbeliebt. Im März sagten bei einer Umfrage von Infratest DIMAP 80% der Befragten, sie seien mit Donald Trump weniger oder gar nicht zufrieden. Das war noch vor den Zollankündigungen. Zu viel Nähe zum unberechenbaren Mann im Weißen Haus könnte den Höhenflug der AfD in den Umfragen gefährden. Alice Weidel, die Ökonomin, setzt auf Verhandlungen mit Trump.
Ich säße schon lange in den USA am Tisch und würde die Zölle wegverhandeln.
Und damit ein Thema, das für die AfD viel Streitpotenzial birgt.
Soweit die AfD und ihr Blick auf die US-Zollpolitik. Und wir bleiben beim Thema und schauen uns weitere Auswirkungen von Trumps Vorgehen an.
Wirtschaft.
Die USA belegen China mit immer neuen Rekordzöllen. Inzwischen liegt der Satz bei 145%. Auch in Deutschland gibt es seit Jahren Kritik an China. Peking, so der Vorwurf, exportiere Überkapazitäten und schotte den eigenen Markt ab. Die Abhängigkeit von China zu reduzieren war auch das Ziel der Ampelregierung. Aber jetzt hat sich das Blatt offenbar gewendet. Peking wird um mehr Zusammenarbeit mit der EU und Deutschland. Ökonomen warnen allerdings. Ruth Kirchner.
Deutschlands zweitgrößter Handelspartner China stellt sich seit Monaten als Hort der Verlässlichkeit dar. Zuletzt Ende März bei einem hochrangigen Treffen in Peking, an dem auch deutsche Spitzenmanager teilnahmen. China, sagte Ministerpräsident Li Qiang, stehe auf der richtigen Seite der Geschichte, setze sich ein für Globalisierung, Stabilität und Sicherheit. China, der bessere Handelspartner? Auch aus Brüssel kommen deutlich China-freundlichere Töne als in der Vergangenheit. Selbst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine scharfe Peking-Kritikerin, spricht neuerdings davon, die Beziehungen zu China wieder zu vertiefen und den Handel auszubauen. Doch Ökonomen in Deutschland sind skeptisch.
Ich glaube, jetzt sich wieder China zu öffnen, wäre der falsche Weg,
sagt Thorsten Schmidt vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Man sollte nicht den Fehler machen, jetzt von einer Abhängigkeit in die nächste zu kommen und dass China bereit ist, zum Beispiel die seltenen Erden oder andere kritische Rohstoffe auch strategisch einzusetzen, hat sich ja jetzt auch in diesem Konflikt wenigstens angedeutet. Also das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, man muss auch jetzt europäischer denken, strategisch, um diese Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen zum Beispiel zu reduzieren.
Worauf der Ökonom anspielt, als Antwort auf die Superzölle aus den USA hat China nicht nur Gegenzölle erlassen, sondern auch den Export von seltenen Erden eingeschränkt. In einem Konflikt zwischen China und der EU könnte den Europäern Ähnliches drohen. Seit Jahren gibt es zudem massive Kritik auch an anderen Handelspraktiken der chinesischen Seite. China schottet seinen Markt in vielen Bereichen weiterhin ab, kauft immer weniger Produkte in Deutschland, subventioniert Industrien und exportiert seine Überkapazitäten auch nach Europa. Das könnte sich jetzt noch verschärfen, warnt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut in München.
Wenn Sie Ihre vielen, vielen Produkte nicht mehr in den USA verkaufen können, dann werden Sie sie vermutlich bei uns anbieten. Autos, die ich jetzt nicht mehr in den USA verkaufen kann als chinesischer Produzent, dann leite ich sie eben um und verkaufe sie in Deutschland.
Statt auf die Charmoffensive der chinesischen Führung einzugehen, sollten sich deutsche Unternehmer eher breiter aufstellen, sagt auch Nicolas Tsipelius, China-Experte der CDU-Bundestagsfraktion. Also verstärkt neue Märkte in Asien und Südamerika erschließen, das Risiko im China-Geschäft verringern.
Man sagt immer so schön, die Eier in mehrere Nester verteilen. Ich glaube, das muss langfristig der Weg sein, auch wenn er anstrengender ist, etwas härter ist, ist es strategisch sicherlich die klügere Variante.
Union und SPD wollen einseitige Abhängigkeiten von China weiter abbauen. Gleichzeitig will die künftige Bundesregierung die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik ausbauen, wo dies im deutschen und europäischen Interesse liegt.
Standpunkte.
Riesenchaos an den Finanzmärkten, ein Hin und Her bei den US-amerikanischen und europäischen Zöllen und eine immer weitere Eskalation der Zollspirale zwischen China und den USA. Es war auf jeden Fall eine turbulente Woche, was die transatlantischen Beziehungen angeht. Jetzt, zum Ende der Woche, hat sich der Nebel ein ganz klein wenig gelichtet und viele deutsche Medien haben das zum Anlass genommen und versucht, die positiven Seiten am Zollchaos von US-Präsident Trump zu beleuchten. Das Handelsblatt zum Beispiel hat in Deutschland eine Veränderung festgestellt.
Am Ende dieser Woche stellt sich heraus, dass Donald Trumps Verwüstungslust auch ihr Gutes hat. Sie funktioniert wie ein Katalysator und beschleunigt wichtige Entwicklungen. Drei Beispiele aus der Woche. Erstens, die Bundeswehr will sich nicht mehr auf Elon Musks Starlink verlassen und plant, ein eigenes Satellitennetzwerk im Weltraum aufzubauen. Zweitens, die EU hat erkannt, dass sie Zukunftstechnologien nicht nur regulieren, sondern auch massiv fördern sollte. Am Mittwoch stellte sie dafür einen Aktionsplan für künstliche Intelligenz vor. Drittens, Union und SPD haben sich dank Trumps Zolleskapaden schneller auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, als Beobachter zuletzt vermutet hatten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht speziell im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg auch eine Chance für Europa.
Wenn sich in Gestalt von Amerika und China zwei der drei großen Wirtschaftsmächte dieses Planeten in wirtschaftlicher Hinsicht ins Knie schießen, stellt sich die Frage, ob die Europäische Union als dritte große Wirtschaftsmacht hiervon profitieren kann. Die Europäische Union täte gut daran, nicht selbst Öl ins Feuer zu gießen, sich aber auch nicht alles bieten zu lassen und in Handelsgesprächen auf einen spürbaren Abbau von Zöllen und anderen Hemmnissen hinzuwirken.
Auch abgesehen vom alles überlagernden Zollthema sollte Europa sich neu sortieren, kommentiert die Welt.
Für Europa reicht es nicht, den Kopf über Donald Trumps Amerika zu schütteln. Es muss endlich eigenständig handlungsfähig werden, und zwar militärisch, wirtschaftlich und politisch. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Chance. Europa muss seine Kräfte bündeln, um zu verhindern, dass der Rückzug Amerikas ein gefährliches Vakuum hinterlässt. Wenn Europa der Freiheit eine neue Heimat gibt, bleibt zumindest die Möglichkeit, dass die USA eines Tages zu ihren gemeinsamen Werten zurückkehren.
Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, kommentiert der Tagesspiegel und schreibt, Donald Trump zockt rücksichtslos auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er werfe mit Phrasen um sich und zwar ganz ohne Plan. Umso dringender sei es, dass Europa einen finde. Die neue Osnabrücker Zeitung ist da schon einen Schritt weiter und argumentiert, dass Trumps Handelspolitik schon jetzt womöglich für etwas gut ist.
Trumps Kalkül geht nicht ganz auf. Statt in Schockstarre zu verfallen, rücken Staaten enger zusammen. Selbst das oft zögerliche Europa zeigt angesichts des Trumpschen Zollhammers souverän Geschlossenheit, vereint im Widerstand gegen eine Politik, die weder Prinzipien kennt noch Verlässlichkeit bietet. Was Trump zudem unterschätzt hat, ist die langfristige Resilienz demokratischer Strukturen. Sein zerstörerischer Impuls hat bei vielen den Sinn für das Wesentliche geschärft. Die Notwendigkeit politischer Kompromisse, das Prinzip von Rede und Gegenrede, das Ringen um Ausgleich. Trump wollte die Welt erschüttern. Doch hat sie letztlich wachgerüttelt.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Mareike Markosch.
Die ARD-Infonacht.
Es sind Rekordzahlen, aber keine, worauf man stolz sein kann. Im Gegenteil, in Brandenburg ist die politisch motivierte Kriminalität sehr stark angestiegen. Im vergangenen Jahr sind fast 70% mehr Delikte registriert worden. Innenministerin Katrin Lange von der SPD hat heute die Zahlen dazu vorgelegt und führt den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass 2024 ein Superwahljahr war. Unser Landespolitikreporter Nico Hecht fasst das zusammen.
Gut 6.800 politisch motivierte Straftaten letztes Jahr, so viel wie noch nie, seit das aktuelle Meldesystem 2001 gestartet war, muss Innenministerin Katrin Lange, SPD, bestätigen.
Insbesondere viele Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen. Besorgniserregend, dass wir hier in Brandenburg eine Entwicklung haben, wie hier politische Auseinandersetzungen stattfinden.
Der Anstieg der Straftaten ist enorm, berichtet Lange. 2023 waren es gut 4.000. Die vielen Wahlen waren offenbar Treiber der Statistik. Fast 1.900 Taten hatten einen solchen Zusammenhang.
Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir haben ja irgendwann Wiederwahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
Und Brutalisierung so lange. Denn die absolut überwiegende Mehrzahl solcher Straftaten habe sich zwar so lange, Gott sei Dank, gegen Dinge und nicht gegen Menschen gerichtet, aber es gebe auch einen Anstieg der Gewalttaten. 225 letztes Jahr, 174 waren es 2023. Und zur Hälfte bei den Taten insgesamt, wie bei den Gewaltdelikten, sind die Taten jeweils rechtsmotiviert. Wobei Täter, wenn sie in Gruppen handeln, anders zueinander finden als etwa noch in den 1990er Jahren, so Polizeipräsident Oliver Stepin.
Es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Ich glaube, da müssen wir genau hingucken, dass diese schnellen Bekanntschaften oder auch das schnelle Auflösen über das Internet, die Kommunikation, das sich treffen und dann wieder seiner Wege gehen, das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Schwerpunkt der Polizeiarbeit bleibe also in dem Bereich der Rechtsextremismus. Das legen auch die Zahlen nahe. Linksmotivierte Straftaten machten nicht ganz ein Fünftel aus. Die terroristischen Straftaten hätten nur im einstelligen Bereich gelegen, wobei es sich eher um Finanzierungstaten als um Anschlagspläne gehandelt habe, so der Polizeipräsident. Man beobachte in Brandenburg auch wieder Gruppen von rechtsextremen Jugendlichen und erkenne
immer wieder sehr junge Täter, sich schnell radikalisieren und schnell handlungsbereit werden. Dann kommen natürlich die Möglichkeiten des Internets dazu, mindestens temporär vermeintliche oder tatsächliche Unterstützer um sich zu scharen.
Ein Massenphänomen sei das aber nicht, so der Polizeipräsident. Deswegen, so die SPD-Innenministerin, sei man auch weit weg von Verhältnissen wie in den sogenannten Baseballschlägerjahren in den 1990ern. Aber es gebe einen riesigen Präventionsbedarf. Deshalb kündigte Katrin Lange an, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Arbeit auch noch intensivieren würden.
Deutschland ist ein weltoffenes Land und wird es auch bleiben. So beginnt der Teil zur Migration im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Weiter heißt es dann aber auch, dass Anreize, in die Sozialsysteme einzuwandern, deutlich reduziert werden müssten und auch, dass die Kommunen entlasten werden sollen. Der Familiennachzug, der soll ausgesetzt werden, Einbürgerungen nicht mehr schon nach 3, sondern nach 5 Jahren möglich sein, Grenzkontrollen fortgesetzt werden. Und das sind nur einige Punkte darin. Migration war auch eines der Themen im Wahlkampf. Und da wurde dann viel versprochen, was sich ändern soll. Aber das, worauf sich Union und SPD geeinigt haben, ist das auch umsetzbar? Mein Kollege Ingo Zamperoni hat den Migrationsrechtler Daniel Thüm in den Tagesthemen nach einem zentralen Vorhaben der neuen Koalition gefragt, Asylbewerber an den deutschen Grenzen in Absprache mit den Nachbarn abzuweisen. Kann das denn in der Praxis gelingen?
Das ist die Frage, was mit Absprache gemeint ist. Meine Lesart ist, dass es nicht ausreicht, die Länder vor vollendete Tatsachen zu stellen, sie also nur zu informieren. Man muss ernsthaft verhandeln, man muss versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn das aber scheitert, dann entscheidet im Zweifelsfall der künftige Innenminister von der CSU gemeinsam mit Friedrich Merz, ob man alleine voranschreitet.
Und dann im Zweifel auch gegen europäisches Recht erstmal?
Das wird extrem schwierig. Um das rechtlich wasserdicht zu machen, müsste man die Gerichte von 3 Sachen überzeugen. Erstens, dass wir trotz der zurückgehenden Asylantragszahlen massive Probleme bei der Integration haben. Zweitens, dass die bestehenden Gesetze in Europa nicht ausreichen, weil speziell die Länder an den Außengrenzen die Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, nicht zurücknehmen. Und drittens braucht man nur noch das, was Juristen die Verhältnismäßigkeit nennen. Man darf also nicht zu streng sein, übers Ziel hinausschießen. Und deswegen wäre meine dringende Empfehlung an die Bundesregierung, macht das selektiv, tut nur einzelne Personen, Gruppen und auch an bestimmten Grenzen zurückweisen und befristet das Ganze. Weil eins ist auch klar, Dauerlösungen sind Zurückweisungen nicht. Das werden die Gerichte nie akzeptieren. Das ist maximal eine Übergangslösung, mit der man sich Zeit kauft, mit der man eine Trendumkehr bewirkt. Und die Zeit muss man dann nutzen, um andere Projekte voranzubringen.
Das klingt so ein bisschen so, dass Sie als Jurist da Zweifel haben, dass man da dann auch mit dem Kopf durch die Wand könnte als Deutschland.
Das ist so. Es gibt wichtige Argumente, dass es nicht geht, aber es gibt eben auch einige Argumente, dass es geht. Das heißt, man hat eine Situation von sehr großer rechtlicher Unsicherheit und die Bundesregierung, allen voran natürlich der Bundeskanzler Friedrich Merz, haben entschieden, sie wollen dieses Risiko eingehen, dass die Gerichte nachher Nein sagen. Aber es kann auch sein, dass es funktioniert und man steigert die Chancen, wenn man es nur vorübergehend macht, wenn man es in Absprache mit den Nachbarn macht und auch wenn man nur bestimmte Gruppen zurückweist.
Aber Stichwort Absprache, da ist der Knall der Große doch programmiert. Österreich, Polen etwa, unsere Nachbarländern, ja, die wollen sich das ja auch nicht bieten lassen und auch ihrerseits dann wieder abweisen, oder?
Das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass die Bundespolizei jemanden zurückschickt und dann steht auf der anderen Seite der Straße die österreichische Polizei und sagt, nein, nein, du kommst hier nicht rein. Das wäre natürlich ein Fiasko. Was man also erreichen muss, ist, dass die Regierung in Wien, die muss ja gar nicht zustimmen, die muss ja gar nicht sagen, wir finden das super, aber die darf die eigenen Behörden nicht anweisen, dass sie die Menschen nicht mehr irgendwie in Österreich unterbringen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da eine Lösung findet. Und da bietet der Koalitionsvertrag auch einen Ausweg. Da steht nämlich sehr verklausuliert drin, dass die Bundesregierung in Brüssel den Gesetzgebungsvorschlag unterstützt, der es ermöglicht, Asylverfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten durchzuführen. Und das will Wien schon lange. Und da können sich dann Herr Merz und auch der österreichische Kanzler vor die Presse stellen, sagen, darauf haben wir uns geeinigt. Und dafür ist dann Österreich vielleicht bei den Zurückweisungen etwas kulanter. So kann man da eine Lösung finden.
Weil Sie die Union ja auch beraten in der Thematik, jetzt mal nur zum Verständnis. Jetzt, wenn jeder also dann abweist in der EU, dann hebeln wir ja dieses bisherige Dublin-Verfahren, das wir im Beitrag gesehen haben, ja irgendwie auch aus. Ist denn das Ziel, dass vor allem die EU-Außengrenzen unüberwindbar werden?
Das kann nicht das Ziel sein für eine deutsche Politik, die auch immer das Asylrecht und die Humanität hochhalten. Nur, wenn Sie sagen, dass ich die Union berate, ich empfehle ihr ja gerade, diese Zurückweisung nicht als eine Dauerlösung anzusehen, sondern sie maximal für eine Übergangszeit einzusetzen, damit auch eine Trendumkehr zu bewirken. Weil gerade gehen ja sowieso die Asylzahlen zurück. Und wenn man dann ein sichtbares Signal setzt, nach Deutschland sollen die Leute nicht mehr kommen, dann kann das schon dazu führen, dass die Asylzahlen insgesamt zurückgehen. Weil die Leute wollen ja nach Deutschland, die wollen ja gar nicht unbedingt in Österreich oder in Italien bleiben. Und wenn man dann so eine Trendumkehr bewirkt hat, dann kauft man sich Zeit. Da hat man auch der Bevölkerung signalisiert, wir haben verstanden. Da muss man die Zeit aber nutzen, um mit anderen Instrumenten als Zurückweisung dann das Asylsystem nachhaltig aufzustellen. Und da hat der Koalitionsvertrag ja durchaus auch so einige Instrumente. Die Asylverfahren in Drittstaaten habe ich genannt. Aber auch bei Abschiebungen verspricht die Regierung, dass sie da das jetzt neu aufstellen will. Da muss sie dann natürlich auch liefern. Nur Versprechen reicht nicht.
Jetzt hat aber eine Gruppe namhafter Migrationsforscher heute gewarnt, dass viele der aktuell diskutierten Vorschläge Rechtsstaatlichkeit, europäische Integration oder Menschenrechte gefährden. Und wie gesagt, ohne wirklich sicherzustellen, dass diese Ziele einer differenzierteren Migrationskontrolle dann auch wirklich erreicht werden. Ist das nicht eine Gefahr?
Das ist immer eine Gefahr. Nur wir müssen uns in gewisser Weise auch ehrlich machen. Auch die aktuelle Asylpolitik ist nicht so human, wie einige immer sagen. Warum sitzen denn die Leute auf Booten im Mittelmeer? Weil wir ihnen verbieten, legal mit dem Flugzeug einzureisen. Das heißt, wir müssen weiterhin human sein. Wir müssen aber auch versuchen, Kontrolle zu erreichen. Ganz einfach, weil die Bevölkerung diese Asylpolitik sonst nicht mehr akzeptiert. Und die Lösung kann nicht sein, so wie es bisher ist, dass wir Nordafrika und die Türkei dafür bezahlen, dass sie die Leute davon abhält, nach Europa zu kommen. Mir ist es lieber, wir machen das auch in Europa, vielleicht strenger als bisher, aber dadurch auch rechtsstaatlich kontrolliert.
Und das sagt der Migrationsrechtler Daniel Thüm von der Universität Konstanz, der unter anderem die Union berät.
Kultur.
Juwelen und Schmuck von Cartier. Das zeigt das Victoria and Albert Museum gerade in London, Stücke getragen von Königinnen und Popstars. Die Ausstellung erzählt die Geschichte von Louis-François Cartier und seinen drei Enkeln, die mit originellem Design, außergewöhnlicher Handwerkskunst und internationalem Expansionsgeist den Pariser Familienjuwelier zu einer weltbekannten Luxusmarke gemacht haben. Diamonds are a girl's best friend.
Marilyn Monroe schwärmte von der exquisiten Edelsteinmarke Cartier und auch andere berühmte Diven schmückten sich damit, schildert Kuratorin Rachel Garahan.
We have Grace Kelly's engagement ring, a beautiful ruby necklace that belonged to Elizabeth Taylor.
Der Verlobungsring der Schauspielerin und Fürstin von Monaco, Grace Kelly, und ein Rubin-Collier von Liz Taylor sind in der Ausstellung zu sehen. Gegründet 1847 in Paris, waren zunächst Königshäuser und Adel Kunden des französischen Edeljuweliers Cartier. Um die Jahrhundertwende eröffneten die Enkel des Gründers Louis-François Cartier Filialen in London und New York. Das Geschäft florierte weltweit, Promis lösten Royals als Hauptkunden ab und wählten Cartier als ihr Stilstatement.
There was a new royalty, celebrity replaced aristocracy.
Und manchmal treffen sich royale Vergangenheit, Promis und Cartier-Schmuck auf der Titelseite einer Modezeitschrift.
We also have a tiara and choker Rihanna wore on the
Wir haben ein Diamantdiadem mit passendem Halsreif, getragen von Popstar Rihanna 2016 auf dem Cover des W Magazins. In Auftrag gegeben 1902 von König Edward VII. Dieser Schmuck hat nach 100 Jahren dieselbe Anziehungskraft und das zeigt, Diamanten sind für die Ewigkeit.
Shows how diamonds are forever.
Diamonds are forever. Hold one up and then caress it.
Den Stil von Cartier beschreibt Garahan als zeitlos und unverkennbar.
There's a real harmony and balance in their designs.
Harmonie und Balance in den Designs. Sie haben Anfang des 20. Jahrhunderts einen Stil geprägt, den man heute weiterhin erkennt. Einfach und zeitlos.
Timelessness to it, that you just know it is Cartier.
In den verdunkelten Museumsräumen funkeln rund 350 Schmuckstücke in Vitrinen, raffiniert beleuchtet, Ringe und Colliers, Diademe und Armreife. Die Steine versprühen einen nahezu psychedelischen Glanz. Da kann einem schwindelig werden. Freude macht es auch, bei Auftragsarbeiten nach Parallelen zwischen Schmuckstück und Besitzerin zu suchen. Cartier verstand es, die Persönlichkeit einer Kundin im Schmuck abzubilden.
You see Cartier creating pieces that really reflect the personality of those clients.
Wallis Simpson, die geschiedene Amerikanerin, wegen der britische König Edward VIII. Abdanken musste, schätzte Raubkatzenmotive.
Duchess of Windsor, she was a great lover of animal jewelry.
Die Herzogin von Windsor ließ sich Armreif und Brosch in Tigerform anfertigen, plus Opernglas mit Tigergriff. Die dunkle Seite der Glitzerwelt der Diamanten, enormer Reichtum in den Händen weniger, problematische Abbaubedingungen oder umstrittene Besitzverhältnisse kolonialer Stücke sollen die Ausstellung nicht trüben. Es geht um die reine Schönheit. Trotzdem verlässt manch eine Besucherin die Diamantenschau nachdenklich.
A jewel, literally a jewel. This incredible craftsmanship.
Die Ausstellung ist ganz klar ein Juwel. Die Handwerkskunst hinter den Stücken ist überwältigend. Aber wenn man zwischen den zum Teil gigantischen und unglaublich wertvollen Edelsteinen steht, kann man schon denken, es wäre eigentlich Zeit für eine Revolution.
It's about time we consider a revolution.
Über die Ausstellung im Londoner Victoria and Albert Museum, die dort noch bis zum 16. November zu sehen ist, berichtete unsere Korrespondentin Gabi Biesinger. Wie mehr Menschen dafür begeistern, in die Bundeswehr einzutreten als Soldatinnen und Soldaten. Darüber wird gerade heftig diskutiert. Ein neuer Wehrdienst soll schnell kommen, so hat es Verteidigungsminister Boris Pistorius jetzt gerade angekündigt. Und wir ordnen gleich ein, ob die Pläne, die Union und SPD da auch im Koalitionsvertrag dazu niedergeschrieben haben, realistisch sind. Das ist gleich Thema hier bei uns nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Wolfgang Berger. Laut Verteidigungsminister Pistorius liefert Deutschland noch in diesem Jahr unter anderem 4 weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T an Kiew, einschließlich 300 Raketen. Pistorius äußerte sich im Rahmen eines Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe im sogenannten Rammstein-Format in Brüssel. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Hinzu kommen Schützenpanzer des Typs Marder, mehrere Leopard 1 Kampfpanzer und 100.000 Schuss Artilleriemunition. Erstmals verantworteten Berlin und London die inzwischen 27. Beratungen im Rammstein-Format. Washington hatte sich nach der Amtsübernahme von Präsident Trump aus der Führung des Formats zurückgezogen, das es selbst ins Leben gerufen hatte. Die USA wollen ihre Militärhilfen für die Ukraine drastisch einschränken und setzen auf eine Waffenruhe mit Russland. US-Verteidigungsminister Hexas war in Brüssel nur zugeschaltet.
Im Zollstreit mit den USA sieht der geschäftsführende Bundesfinanzminister Cookies gute Chancen für eine Verhandlungslösung. Am Rande von Beratungen der EU-Finanzminister in Warschau sprach Cookies von klaren Signalen, dass man in den Vereinigten Staaten die negative Reaktion der Märkte verstehe. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass Deutschland den Kurs der EU-Kommission unterstützt. Die Brüsseler Behörde hatte Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump vorerst auf Eis gelegt. CDU-Chef Merz soll am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Das berichten mehrere Medien. Voraussetzung ist, dass CDU und SPD bis dahin dem Koalitionsvertrag zustimmen. Bei der CDU entscheidet darüber ein kleiner Parteitag, bei der SPD haben die Mitglieder das Sagen. Die Gremien der CSU haben den Vertrag schon gebilligt. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.